Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Unterweisen, was es heißt, privilegiert zu sein. So heißt das erste Buch von Mohammed Amjahid. Vor 3 Jahren ist das erschienen, hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt ist sein neues Buch da, das heißt Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Mohammed Amjahid ist Jahrgang 1988. Er war Redakteur bei der Zeit und beim Zeitmagazin, wurde mehrfach ausgezeichnet für seine Arbeit. Und jetzt ist er bei uns. Seien Sie willkommen, Herr Amjahid.
Hallo.
Ihr erstes Buch vor 3 Jahren. Sie erzählen in Ihrem neuen Buch auch, dass Sie einige unschöne Erfahrungen gemacht haben. Offenbar mit einigen weißen Chefs, die Ihnen Ihr Buch über die weiße Privilegiertheit übel genommen haben. Was waren das denn für Erfahrungen?
Also im Nachhinein war es ja nicht überraschend, dass wenn eine von Rassismus betroffene Person anfängt, über Rassismus zu schreiben, das erstmal ungewohnt ist. Und dann musste ich aber nach und nach schon lernen, dass es schon Widerstand gegen diese emanzipatorischen Diskurse in Deutschland gibt und dass da sehr viele Menschen strukturelle Kritik sehr persönlich nehmen. Und das fand ich dann doch sehr, sehr schade und hat mich dann auch dazu motiviert, nochmal das neue Buch zu schreiben.
Und dieses neue Buch, das beginnt mit einem eindrücklichen Satz. Ich lese diesen Satz einmal vor. Mein Name ist Mohammed und ich mache mir große Sorgen um meine körperliche Unversehrtheit, meine Existenz, mein Leben in Deutschland, in Europa, im sogenannten Westen. Dieser Satz, Herr Amjahid, was ist es, das Ihnen vor allem Sorgen macht? Welche Entwicklung?
Ich bin ja in einem anderen Leben Journalist, arbeite dort sehr viel investigativ und habe deswegen einen Einblick in die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert und der Staat auch. Und ich glaube, dass ein bisschen viel Wissen auch die Leichtigkeit quasi wegnimmt. Also wenn man so interne E-Mails und Dokumente auswertet und weiß, wie einige Behörden zum Beispiel arbeiten, dann zumindest bei mir ist dann der Effekt, dass das natürlich mich beunruhigt. Und es geht dann so weiter, wenn ich mir die Parteienlandschaft anschaue, wenn ich mir einfach auch die rassistischen Diskurse anschaue, wo Menschen darauf pochen in Deutschland, dass sie Minderheiten, verletzbare Minderheiten ausschließen, ganz konkret, dann ist mir bange. Plus, ich war gerade zum Jahrestag des Anschlags in Hanau vor Ort in der Stadt und das war wieder natürlich ein Reminder, wenn Sie so wollen, dass viel, viel falsch läuft.
Sie nehmen auch andere Entwicklungen wahr, also Sie schreiben auch jetzt in Ihrem neuen Buch, es gilt inzwischen auch in Deutschland als cool und woke, rassistische Strukturen anzuerkennen. Es sind ja tatsächlich auch eine ganze Reihe von Büchern erschienen zu dem Thema, Ihr eigenes oder von Alice Hasters, dieses Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das wurde ja auch viel diskutiert. Jetzt sprechen Sie in Ihrem Buchtitel aber vom weißen Fleck bei diesem Thema Rassismus. Wo sehen Sie den vor allem, diesen weißen Fleck?
Also wenn wir in Deutschland über Rassismus sprechen, denken ja ganz viele, es geht darum, dass man die Leute nicht mehr fragen soll, woher kommst du, oder dass es darum geht, dass Minderheiten beleidigt sind, also Rassismus auch quasi gefühlt ist, dass sie eine gewisse Paprikasauce im Supermarktregal sehen und das nicht mehr sehen möchten. Das sind alles ja legitime Diskurse. Ich, aber auch andere AutorInnen, sie haben ja alles hasst, das jetzt genannt, gehen aber nochmal weiter und wollen tatsächlich diese strukturellen Probleme und die existenziellen Fragen dahinter besprechen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir über rassistische Sprache reden, ist es mir total wichtig zu sagen, Sprache formt Realität und es fängt mit rassistischer Sprache an und endet mit physischer Gewalt. Der weiße Fleck, also das Privileg, dass man sich mit seinen eigenen Privilegien als weiße Person gar nicht auseinandersetzen muss. Das ist so das Absurde, aber auch der Kern quasi der Debatte. Und ich werde halt dafür bezahlt als Autor, genau diese unsichtbare, für sehr viele unsichtbare Privilegienkonstellation sichtbar zu machen. Und das war auch ein Anliegen jetzt beim weißen Fleck.
Vielleicht können Sie das für uns auch nochmal sichtbar machen jetzt in diesem Gespräch. Was sind das vor allem für Privilegien, die Sie damit meinen?
Es fängt natürlich damit an, dass es um Diskriminierungsformen geht, die man überhaupt gar nicht mitdenken muss im Alltag, wenn man halt nicht rassifiziert ist, also von Rassismus betroffen ist, sei es auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Bildungsmarkt, Wir kennen ja die ganzen Statistiken und Studien dazu. Wenn sie einen bestimmten Namen haben, dann kriegen sie eine Arbeitsstelle eher nicht. Und dann geht es halt wirklich auch darum, wenn von Rassismus betroffene Menschen sich 15 Mal überlegen müssen, in Notsituationen die 110 wählen oder nicht, dann ist es ein Problem. Und viele entscheiden sich dagegen, weil sie wissen, dass sie, wenn sie dann die 110 wählen, halt auch ins, quasi in den Fokus geraten und dann plötzlich von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bezichtigt werden, selbst eine Straftat begangen zu haben. Und so frage ich mich natürlich auch im Buch ganz an vielen Stellen, diese Strukturen, die auch in Deutschland existieren, für wen sind die eigentlich da? Für wen ist die Politik da? Für wen ist die Polizei da? Für wen sind sehr, sehr viele Medien da? Es gibt nicht die Medien, aber. Und genau diese ganz simplen Fragen zu stellen, hilft, glaube ich, auch dabei, nochmal alles neu zu sortieren und in einen Dialog zu treten, damit eine inklusivere Gesellschaft dabei rauskommt.
Ich bin jetzt in Ihrem Buch auch auf Begriffe gestoßen, die mir nicht so vertraut sind, wo ich gerne nachfragen würde. Es gibt zum Beispiel das zweite Kapitel in Ihrem Buch, heißt Opferolympiade. Ja, der Begriff taucht auch immer wieder auf in Ihrem Buch, als Opferolympiade, in die weiße und auch nicht weiße Menschen einsteigen. Was sind das denn für Opferolympiaden, die Sie da meinen?
Ich habe das in den vergangenen Jahren mehrfach beobachtet, dass es komischerweise so einen Wettbewerb gibt, wer ist das größte Opfer. Das sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, die Kolumnen schreiben, alte weiße Männer sogenannte. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe wirklich nichts gegen alte weiße Männer. Es ist eher deskriptiv. Es geht aber darum, dass viele in ihren breit rezipierten Kolumnen schreiben, dass sie nichts mehr schreiben dürfen. Das ist ja absurd, das in eine Kolumne zu schreiben, beziehungsweise zu sagen, okay, da haben wir jetzt einen Fall von tatsächlicher Diskriminierung und ich als privilegierte Person komme um die Ecke und sage, ich bin aber ein größeres Opfer, hört mir zu. Und das ist ein Wettbewerb, der total gefährlich ist, weil wo werden Ressourcen, wo wird zum Beispiel auch Sendezeit oder Papier bei der Zeitung oder Zeit im Plenarsaal des Bundestags quasi investiert, über welches Thema man dann am Ende sprechen kann. Und diese Opferolympiade führt eigentlich dazu, dass wir nicht mal über die Sachen, über die Strukturen reden.
Ich habe mich dann an einer Stelle in Ihrem Buch auch gefragt, ob Sie da nicht auch so eine Art Opferolympiade starten. Da schreiben Sie, es sei perfide, wenn man die reale Diskriminierung von Minderheiten in Deutschland und Europa mit der imaginierten Diskriminierung einiger Weißer gleichsetzen. Da beziehen Sie sich auf eine Studie der Soziologin Naika Forutan. Sie hat Diskriminierungserfahrungen von muslimischen Migrantinnen und Migranten verglichen mit den Erfahrungen von Ostdeutschen und sie hat da erstaunlich viele Ähnlichkeiten festgestellt, wenn es zum Beispiel geht um die Empfindung von Heimatverlust, um Fremdheitsgefühle oder Abwertungserfahrung. Warum ist jetzt so ein Nachdenken von Naika Forutan und die Feststellung in ihrer Studie, warum ist das für sie perfide?
Im Buch bespreche ich ja eher die Rezeption dieser Studie. Und da geht es darum, dass sehr viele, auch ostdeutsche Autorinnen und Autoren, damit angefangen haben, zu schreiben, dass Ostdeutsche die neuen Migranten seien. Und da bin ich dann doch so ein bisschen strikt zu sagen, dass es natürlich ein Ost-West-Gefälle in Deutschland gibt, auch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass wenn über Polizeigewalt zum Beispiel gesprochen wird, dann einige schon wieder damit anfangen, ja, aber Ostdeutsche und Ostdeutschland. Und da finde ich irgendwie, ist es ganz wichtig, einmal festzustellen, mir sind zumindest keine Ostdeutsche bekannt, die Racial Profiling erleben. Das finde ich schon schwierig, aus
Aber
meiner Sicht zumindest.
wäre es nicht eigentlich sinnvoller, Sie haben vorhin von einer inklusiven Gesellschaft gesprochen, wenn man an der Stelle mehr auf Solidarität setzen würde und sagen würde, wenn es jetzt, wie Naika Forutan das festgestellt hat, ähnliche Erfahrungen gibt, auch ähnliche Ausschließungsmechanismen. Zum Beispiel sieht man ja an ganz vielen Erhebungen, dass Ostdeutsche ähnlich wie Migranten in Führungspositionen in Deutschland absolut unterpräsentiert sind. Sollte man da nicht lieber Hand in Hand gehen und gemeinsam gegen solche Ausschließungen vorgehen?
Also Solidarität wäre ja, jeder Gruppe bzw. der Betroffenheit auch Raum zu geben und zu sagen, an diesem Augenblick sprechen wir zum Beispiel über Polizeigewalt oder über ganz klare anti-muslimische Diskriminierung. Und an einer anderen Stelle sprechen wir über Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Und es gibt ja auch die Fälle, wo, Sie können sich vielleicht erinnern, die Bewerbung, wo dann am Rand Ossi draufgeschrieben worden ist und dann wurde die Person abgelehnt. Und ich finde es zum Beispiel unsolidarisch, wenn wir zum Beispiel über sexistische Strukturen in der Gesellschaft reden, an einem bestimmten Tag, weil es einen Aufhänger gibt und ich komme aber um die Ecke und sage, aber ich möchte hier über Rassismus sprechen oder mein Name ist Mohammed und mir sind auch ganz viele schlimme Dinge. Da das auch auszuhalten und zu sagen, wir reden jetzt hier zum Beispiel über das Thema MeToo und sexualisierte Gewalt. Und ich bin total privilegiert dabei. Das schadet mir nicht, sondern es ist quasi im solidarischen Sinne, das auch auszuhalten, dass Aufmerksamkeit auch an eine andere Gruppe bzw. ein anderes Thema geht.
Ihr Buch, das heißt ja jetzt im Untertitel eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Und am Ende Ihres Buches gibt es praktischerweise 50 Empfehlungen, wie man eine Süßkartoffel werden kann, steht da als Begriff. Was ist denn eine Süßkartoffel erstmal, Herr Amjahid?
Es ist quasi die urbane Bezeichnung einer verbündeten, privilegierten Person, die dann ihre weiße Privilegien vielleicht auch noch mitdenkt und reflektiert und im Rahmen der Möglichkeiten versucht, auch antirassistische Arbeit zu leisten. Ich bin mir im Klaren, dass das nicht immer so gut geht. Im kapitalistischen Kontext zum Beispiel ist es total schwierig, von der Person, die einen Vollzeitjob hat und vielleicht noch alleinerziehend ist, am Abend noch zu fordern, sich hinzusetzen und antirassistische Hausaufgaben zu machen. Aber jede Person kann in ihrem Feld quasi mit ihren Möglichkeiten etwas tun. Und nach Unterweisen, meinem ersten Buch, haben mir ganz viele weiße Menschen gesagt, ja, wir haben jetzt verstanden, es gibt ein strukturelles Problem in Deutschland und in Europa. Was können wir tun? So, gib uns die Lösung und die habe ich am Ende nicht. Aber was ich gemacht habe, dann doch als Autor mich hingesetzt und 50 ganz konkrete Punkte ausgedacht, was man konkret im eigenen Umfeld, aber auch im politischen Diskurs quasi ändern kann, damit es genau zu dieser inklusiveren Gesellschaft kommt.
Und diese 50 Empfehlungen sind ein Teil des Buches Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Handeln von Mohammed Amjahid. Im Piper Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.